Sehnsucht nach Erneuerung. Ich muss zugeben, seit Mittwochmorgen konnte ich keine halbe Stunde aushalten, ohne Neuigkeiten zur Wahlentscheidung zu hören. Ich habe gehofft, dass möglichst schnell ein ersehntes Ergebnis auf Erneuerung in den USA bekannt gegeben wird. Aber dann folgten immer mehr Nachrichten, in denen der bisherige Amtsinhaber mit Worten um sich schlug. Auch in Deutschland war die anstehende Präsidentschaftswahl in den USA mit Hoffnung verknüpft. Hoffnung auf ein besseres Miteinander mit politischen Gegnern, zivilisiertere Umgangstöne, Kompromiss und Verhandlungsbereitschaft, Hoffnung auf einen starken Partner, der aber Schwache unterstützt und nicht beiseite fegt. Bis gestern schlug diese Hoffnung eher in Hoffnungslosigkeit oder Resignation um, weil ein Mann nicht loslassen kann und immer noch den Anspruch erhebt, Präsident eines urdemokratischen Landes zu sein, aber deren demokratische Werte mit Füßen tritt, der jeglichen Respekt vermissen lässt, der polarisiert, der Stimmung aufheizt, ein Mächtiger, der die Prinzipien als eigenen Volkes verrät, gut und gerne auf Kosten Schwächerer, Minderheiten und Frauen. Und weil nicht irgendwer, sondern der Präsident Hass und Gewalt das Wort redet, kommt dieser Hass nicht nur in den sozialen Medien an, sondern auch auf der Straße. Hetze aufgrund von Lügen und Betrug. Da wünschen sich viele ungeduldig, und ich habe dazu gehört, ein Ende. Ein Ende. Die Spannung war zum Zerreißen gespannt. Einer müsste doch mal diesem Mann nicht nur die Meinung sagen, sondern ihn aus dem Haus werfen. Da kommen so ganz niedere Instinkte in einem, werden da geweckt. In mir auch. Da müsste ihm einer Redeverbot erteilen, zur Not auch mit Gewalt, damit er nicht weiter Öl ins Feuer gießen kann. Ansonsten ist jegliche Hoffnung auf Erneuerung dahin. Da hilft also doch nur ein radikaler Einschnitt, jemand, der diesem Despoten Einhalt gebietet. Und das, diese Situation, die die ganze Welt in Atem hält, zusammengenommen mit der Ausnahmesituation, in der wir uns in diesem Jahr durch Corona befinden, da kann man doch leicht den Eindruck gewinnen und sagen, jetzt ist es Zeit. Zeit, die Zeichen der Zeit zu deuten. Sind wir nicht in der Endzeit? Die Endzeit, die die einen vielleicht verstehen als die Zeit des Untergangs? Oder ist Endzeit die Zeit der Erneuerung? Sehnsucht nach Erneuerung. Das ist eine Frage der Perspektive. Hoffnung oder Hoffnungslosigkeit? Die Perspektive Untergang, in der die Welt die Endabrechnung präsentiert bekommt für ihren moralischen Verfall und für den Raubbau an der Schöpfung, die bekommen wir ja teilweise schon zu spüren. Eine Welt, die im Wandel ist, ein Klima, das verrückt spielt mit Überflutung und Dürreperioden abwechselnd oder gleichzeitig. Ein Klima in dieser Welt, in dem Despoten und Diktatoren gedeihen. Dabei hatten sich doch manche auf das goldene Zeitalter des Friedens gefreut. Nach 75 Jahren Frieden in Europa und auch transatlantisch. Das Friedensreich, das schien so greifbar nahe. Aber diese Decke war dünn. Und darunter war etwas, das brodelte, und das ist auch in Europa ausgebrochen, die Rückkehr der neuen Diktatoren. Die Rückkehr der neuen Diktaturen. Oder, das wäre die Perspektive Hoffnungslosigkeit, Endzeit als Zeit des Untergangs. Oder ist die Endzeit die Zeit der Erneuerung? Sehnsucht nach Erneuerung. in der Hoffnung aufkeimt und Fragen laut werden, wann, ja, wann ist es endlich soweit? Wann ist der Zeitpunkt, an dem endlich die echte Alternative beginnt, nicht nur eine herbeigeredete, eine schön geredete Erneuerung, sondern wann bricht Gottes neues Reich an, in dem es nicht mehr von der Willkür einer einzelnen Person abhängt, ob Menschen gut zusammenleben können, sondern von Prinzipien und von Gerechtigkeit. So fragen nicht nur heute viele Menschen, so haben Menschen vor 2000 Jahren gefragt. In der Umbruchsituation, in der Zeit, in der die römischen Herrscher sich uneingeschränkt als göttliche Kaiser verehren ließen, indem sie einen unbändigen Machtanspruch über die ganze Welt hatten, selbstsicher und unkritisch ließen sie sich verehren als Söhne des Göttlichen. Wir dürfen alles, ich darf alles. Und zur gleichen Zeit träumte ein kleines, unbeugsames Volk im Nahen Osten an der Mittelmeerküste einen Traum. Einen Traum von der Befreiung und nationaler Selbstbestimmung. Israel wartete sehnsüchtig auf die Erneuerung des Königshauses David. Der Messias, der Retter aus dieser Königslinie, der sollte den Neuanfang bringen. Und er sollte den Sturm von außen, einen eigenen Sturm aus diesem kleinen, unbeugsamen Land entgegensetzen. Es war nicht mehr die Frage ob, es war nur noch die Frage wann. Ganz offen kursierte die Frage, wann ist es soweit? Und so wurde auch Jesus, der mitten in dieser Zeit sein Friedensreich predigte, offen diese Frage gestellt, wann? Wann ist es soweit? Wann machst du ein Ende mit den Machtspielchen der Römer? Wir lesen davon in der Bibel. Lukas berichtet im Lukas-Evangelium, Kapitel 17, ab Vers 20. Einige Pharisäer fragten Jesus, wann wird die Herrschaft Gottes anbrechen? Wann wird die Herrschaft Gottes anbrechen? Und Jesus antwortete, ihr dürft nicht nach Vorzeichen Ausschau halten und an allen möglichen Orten nach ihr suchen, denn schon jetzt, mitten unter euch, richtet Gott seine Herrschaft auf. Und dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, den Männern und Frauen, es wird die Zeit kommen, wo ihr euch danach sehnt, auch nur einen Tag unter der Herrschaft des Menschensohnes zu erleben oder zu sehen, aber es wird euch nicht vergönnt sein. Sie werden zu euch sagen, schaut doch hierher oder schaut dorthin, aber geht nicht hin. Und gebt nichts darauf. Wenn sein Tag da ist, wird der Menschensohn kommen, wie ein Blitz, der mit einem Schlag den ganzen Horizont ringsum erhellt. Aber zuvor muss er noch vieles erleiden und von den Menschen dieser Generation verworfen werden. Wann kommt die Erneuerung? Die Pharisäer stellen diese Frage, wann? Wann ist es endlich soweit? Wann sind wir auf den letzten Seiten des Buches der Geschichte Gottes mit den Menschen angekommen? Und ich habe den Eindruck, sie fragen diesmal nicht, um Jesus eine Falle zu stellen. Und Jesus antwortet scheinbar auch nicht verärgert oder mit Ironie oder indem er versucht, sie vorzuführen. Sondern mir klingt das sehr sachlich, wie man jemandem wirklich antwortet, der um Rat fragt. Ja, er wendet sich ja auch kurzerhand danach an seine Jünger und klärt auch sie auf und sagt ihnen nichts anderes. Insofern scheint es mir hier nicht um Spitzfindigkeiten zu gehen oder um Übertreibungen, sondern tatsächlich um die echte Frage, was kommt am Ende und wann kommt das Ende? Was können wir darüber jetzt schon wissen? Genau dafür erteilt Jesus allen eine Absage. Weder im engsten Jüngerkreis, im internen, gibt er sozusagen interner Preis, Geheimwissen, noch öffentlich. Ihr werdet nichts sehen. Ihr werdet es euch herbeisehnen, aber ihr werdet nichts sehen und schon gar nicht vorhersehen. Stattdessen wird euch die Tatsache überraschen, sie wird euch überfallen wie ein Blitz. Naja, für uns ist das vielleicht heute gar nicht mehr so stark, die Überraschung. Wir können Gewitter vorher berechnen, ja, das kann man dann auf den Wetterchannels sehen, wie dann der Wetterfilm weiterläuft und man weiß genau, aha, da und da kommen dann jetzt also die Blitzeinschläge. Wir können das berechnen, wie weit ist sozusagen das Gewitter weg. Das können wir anhand des Schalls und der Zeit, die vergeht, berechnen. Aber damals herrschte die Vorstellung, dass ein Blitz sich von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde erstreckt. Also in unserer Sprache gesprochen, dass er den ganzen Globus umspannt. Und damit kommen wir dem näher, was Jesus also hier damit ausdrücken will. Es geht nicht um das Physikalische, das wir ja heute anders deuten und berechnen können, sondern Jesus sagt mit diesem Bild, dass die Botschaft über ihn als König aller Menschen und damit als legitimer Herrscher dieser Welt von allen gleichzeitig gehört wird. Das ist keine Hängepartie. Kein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Konkurrenten, keine Verzögerung der Auszählung, sondern eine eindeutige, unmittelbare Klarheit für alle gleich, im gleichen Augenblick. Es findet noch nicht mal eine Wahl statt, keine Prognosen, keine Umfragen. Es ist einfach plötzlich allen klar. Darauf kannst du dich nicht vorbereiten. Das kann man nicht erahnen, vorausberechnen. Und umgekehrt weist Jesus aber auch darauf hin, diese Sehnsucht, diese große Sehnsucht ist verbunden mit der Tatsache, ohne Aussicht auf schnelle oder schmerzfreie Erfüllung. Widerstandsfreie Erfüllung. Nein, Erneuerung geht nicht ohne Widerstände. Erneuerung geht nicht ohne Schmerzen. Glaube bedeutet bei aller berechtigten Sehnsucht auf Erneuerung, Verluste und herbe Enttäuschungen hinzunehmen, zu verkraften, bis es soweit ist. Ja, Verluste und Enttäuschungen gehören zum Kern unseres Glaubens, des christlichen Glaubens. Denn Jesus selbst, unser Herr, musste leiden und er wurde verworfen. Glauben bedeutet eben nicht, auf der Siegerwelle mitzuschwimmen. Glaube ist kein Add-on zu einem vielleicht ansonsten unbeschwerten Leben, einem erfolgreichen, hindernisfreien Lebensweg. Sondern Glaube ist ein völlig neues Betriebssystem, das ganz anders funktioniert als das alte. Nämlich ein souveräner Umgang mit Ablehnung. Und Enttäuschung, das macht den Glauben aus. Ein Glauben, der nicht von Erfolg zu Erfolg schreitet, sondern der in der Niederlage seine Treue und seine Stärke erweist. Das ist vielleicht die Antwort auf die Frage, warum wir so wenig davon sehen, dass Gott regiert. Müsste es in einer Welt, in der Gott längst regiert, nicht anders, sprich gerechter zugehen? Dürfte es in dieser Welt doch eigentlich gar keine Trumps, Erdogans, Putins und Orbans geben? Doch es gibt sie, weil Gott nicht mit den gleichen Mitteln seine Macht ausbaut wie machthungrige Größenwahnsinnige, sondern weil es zu seiner Liebe gehört, dass er seinen Geschöpfen die Freiheit schenkt, sich ihm gegenüber zu verselbstständigen und damit auf Abwege zu geraten, ihm das Herz zu brechen. Und mit Jesus leidet Gott selbst unter diesen Machthabern. Mit Jesus Christus leidet Gott die Verunglimpfungen und Demütigungen, die Minderheiten hinnehmen müssen, die Schwachen durch die Mächtigen erfahren. Und Gott hat es nicht zum ersten Mal jetzt im Jahre 2020 mit einem unrechtmäßigen Herrscher zu tun oder mit mehreren unrechtmäßigen Herrschern in dieser Welt zu tun. Gott hat Erfahrung damit. Und Gott zeigt uns auch ein bisschen mit Humor, dass er damit zurechtkommt. In dieser Woche, am Mittwoch, habe ich gedacht, ja, und gestaunt, wie Gottes Timing stimmt. Vielleicht hast du es auch gemerkt, als du die Bibel aufgeschlagen hast und die tägliche Bibellese gelesen hast. Wie ausgesprochen klar Gott da eine Parallele, eine biblische Parallele zur unseren aktuellen Weltgeschichte uns präsentiert. Im Prophetenbuch Jeremia, in Kapitel 36, da zeigt uns Gott diese Parallele, die mit aktuell lebenden und agierenden Personen natürlich nur rein zufällig irgendwie zusammenfällt. In der Bibel, da zeigt uns Gott einen völlig rechtsmäßigen Amtsinhaber, nicht einen, der sein Amt sich angemaßt hat oder den Wahlsieg, sondern es ist Jojakim. Jojakim ist ein Ur und noch ein paar Urs mehr, Enkel von König David. Sein Thron stand in Jerusalem im Staate Juda vor ca. 2600 Jahren und er war ganz völlig rechtmäßiger Inhaber dieses Throns. Als Gott diesen Regenten durch den Propheten Jeremia einen langen Brief schreibt mit den Missständen über seine Regierung und in seinem Land, da reagiert Jojakim ganz nach Trump-Manier, auch wenn man die damals noch nicht kannte. Der König nimmt den Brief, lässt ihn lesen und dann das kostbare Schriftstück schneidet er Stück für Stück ab und lässt es verbrennen. Dazu musst du wissen, Papier war nicht einfach so selbstverständlich und ständig verfügbar, wie das für uns heute der Fall ist. Schriftrollen damals aus Leder oder aus Papyrus waren eine Seltenheit, kostbar, wertvoll und unsagbar teuer. Damals hast du dir das dreimal überlegt, ob du etwas aufschreibst oder nicht. Nur in Klammern, deshalb konnten die Menschen so viel auswendig. Wir können uns das vermutlich gar nicht mehr so richtig vorstellen, was das heißt, etwas Kostbares, ein kostbares Schriftstück in der Hand zu halten, weil wir also so unendlich viele Mails oder WhatsApp-Nachrichten, vielleicht sogar Twitters, schreiben können, twittern können, so viel wir wollen und problemlos löschen können. Einen Brief dagegen mit der Hand und mit Tinte geschrieben, das ist mühsam. Das machst du vielleicht höchstens zu einem ganz herausgehobenen Anlass noch. Vielleicht ein Dankeschreiben, eine Urkunde oder einen Liebesbrief. Und jetzt stell dir vor, dein Brief, bei dem du dir so viel Mühe gegeben hast, kein Klecks sollte auf das Blatt kommen. Du durftest dich nicht verschreiben, damit es nicht durch den Killer unansehnlich wird. Du hast vielleicht sogar ausnahmsweise jedes Wort in Schönschrift geschrieben oder wer es beherrscht, es in kunstvoller Kalligraphie niedergelegt. Nächte hat das gedauert, weil du ja so aus der Übung bist. Und dann zerreißt einer deine ganze Mühe. Einfach so. Alle Arbeit, alle Selbstbeherrschung, Liebe zum Detail, umsonst. Verschenkte Lebenszeit. Wie würdest du reagieren? Und wie reagiert Gott? Als die Botschaft seines Boten Jeremias auf der Schriftrolle vom König Stück für Stück demonstrativ verbrannt wird. Wie reagiert Gott? Diesen König muss man doch vom Thron fegen. Erneuerung schafft Gott durch Abwarten und Geduld. Das ist nachzulesen in Jeremia Kapitel 36, Vers 28. Gott sprach zu Jeremia, nimm dir noch einmal eine Rolle, eine andere und schreibe darauf alle die vorigen Worte, die auf der vorigen Rolle waren, die Jojakim, der König von Juda, verbrannt hat. Eine neue Rolle nehmen? Woher? Und alles nochmal schreiben? Oh nein! Ich weiß, wie sehr unsere Töchter darunter stöhnen, wenn sie bei einer Berichtigung ganze Texte nochmal schreiben müssen. Und hier geht es um ein ganzes Buch. Anstatt mit einem Gegenfeuer reagiert Gott mit Geduld. Unfassbar. Er versucht es zum Trotz nochmal auf die gleiche Weise. Keine neue Methode, sondern die gleiche. In der Hoffnung, dass sie wirkt und irgendwann Erneuerung bewirkt. Gott zahlt weder mit der gleichen Münze heim, noch spielt er die Macht des Stärkeren aus. Nein, Gott bleibt sich treu. Er wählt die Mittel der Argumente, der Überzeugung, der Vernunft, des Friedens, der Fairness und der Freundlichkeit. Das könnte man ihm als Schwäche auslegen. Aber Gott lässt sich nicht auf das Niveau seiner Gegner runterziehen. Darin besteht sein Reich. Mit Ruhe und Beharrlichkeit der Unvernunft begegnen. Und überall da, wo das in deinem und in meinem Leben geschieht, da wird der Satz von Jesus wahr, schon jetzt, mitten unter euch richtet Gott seine Herrschaft auf. Und deshalb lohnt es sich nicht, mit aller Gewalt für Gottes Recht einzutreten oder Respekt gegenüber Gottes Gesetz zu fordern. Gottes Werte kann man nur freiwillig erfüllen. Im Gottesreich gilt das Prinzip der Hoffnung, dass diese Einsicht irgendwann kommt. Und wenn sie nicht kommt, dann fordern wir sie nicht mit Gewalt ein. Wir verteidigen den christlichen Glauben nicht mit halbautomatischen Waffen, sondern wir ertragen das Unrecht, weil es schlimmer wäre, selbst Unrecht zu begehen, um ein vermeintlich anderes Unrecht zu verhindern oder ein anderes Recht durchzusetzen. Wann ist es endlich soweit? Bleibt vielleicht trotzdem die Frage. Wann ist es endlich soweit, dass Gott sein Recht durchsetzt? Wenn der Menschensohn kommt, wird es genauso sein wie zur Zeit Noahs. Die Menschen aßen und tranken und heirateten, wie sie es gewohnt waren, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Da kam die Flut und vernichtete sie alle. Und es wird auch genauso sein wie in den Tagen Lots. Sie aßen und tranken, sie kauften und verkauften, bestellten das Land und bauten Häuser, wie sie es gewohnt waren. An dem Tag aber, an dem Lot die Stadt Sodom verließ, fiel Feuer und Schwefel vom Himmel und vernichtete sie alle. Ganz genauso wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn erscheint. Die Antwort lautet also, wann ist es soweit? Wenn keiner damit rechnet. Genauso wie zu den Zeiten Noahs und Lots. Es geht nicht um die Zerstörung, sondern um dieses Überraschende. Wenn keiner damit rechnet, dann kommt der Menschensohn. Wenn eigentlich also alles unaufgeregt seinen gewöhnlichen Gang nimmt, wenn die Menschen essen, trinken, heiraten, kaufen und verkaufen, dann kommt Jesus. Gott breitet sein Reich völlig unbemerkt unter uns aus. Und ganz plötzlich hat Jesus den Platz eingenommen, der ihm zusteht. Und das wird dann genau der Moment sein, der alle entlarvt. Alle, die nur zum Schein Aufrichtigkeit und Selbstlosigkeit vorgeben. Und es wird alle plötzlich in die erste Reihe stellen, die ohne Absicht die Interessen und die Bedürfnisse anderer vor die eigenen stellen. Und das nennt die Bibel dann das Gericht, das jüngste Gericht. Dann macht Gott offenbar, das heißt für alle sichtbar, was wahre Größe, was wahre Stärke und wahre Gerechtigkeit ist. Und damit wird dann auch sichtbar, diese Merkmale von Gottes Reich waren schon immer da. Sie waren schon immer mitten unter uns. Die Zeichen der Zeit deuten bedeutet also genau hinschauen. auf das, was schon da ist. Nur verborgen, verachtet, weggeschoben von denen, die nur ihre eigenen Interessen verfolgen. Wenn du also Sehnsucht nach Erneuerung hast, dann kommt es auf die Perspektive an. Hoffnungslosigkeit oder siehst du die Zeichen, die deutlichen Zeichen für Hoffnung? Und hast du den Mut, selbst solche Zeichen zu setzen? Als Teil eines großen Ganzen, vielleicht eines Puzzles oder einem Mosaik, zu dem du deinen Stein beisteuern darfst. Und der große Meister legt dann Stein an Stein aneinander, bis völlig unbemerkt das große, ganze, herrliche Bild entsteht, völlig unbemerkt von den Steinen. Ein Bild, das Gottes Gerechtigkeit widerspiegelt, wenn es fertig ist. Und bis dahin lautet das Motto von Jesus: abwarten. Wir sind herausgefordert, geduldig zu bleiben, nicht zu drängen. Wann kommt denn endlich das Reich Gottes? Wann überwältigt er dieses ganze Unrecht in der Welt? Wir sind herausgefordert, geduldig zu bleiben, zu leben und geduldig mit Ungeklärtem umzugehen. Abwarten, das gilt in der Corona-Pandemie. Abwarten, das gilt bei der Stimmauszählung zur Präsidentschaft der USA. Abwarten, das gilt auch für den Anbruch von Gottes Reich und die Hoffnung darauf, dass Jesus versprochen hat, wiederzukommen und diese Welt einer herrlichen und himmlischen Zukunft entgegenzuführen. Und dieses Abwarten fällt dir leicht, weil du weißt, dass Gottes Reich schon in dir ist. Amen.